So, dann kommt man bitte an die Plätze. So, für alle MP3-Menschen, das ist der zweite Teil vom ersten Coffee and Teach, 7. Mai. Thema ist die Bibel, Fenster statt Staubfänger. Und jetzt legen wir gleich los mit dem zweiten Teil des Coffee and Teach Seminars. So, der eigentliche Grund, warum wir unsere Hausgruppenleiter hier heute eingeladen haben, dabei zu sein, warum wir euch das offen gestellt haben, zu kommen, freiwillig mit dabei zu sein, ist die große Frage, wie kann ich die Bibel besser verstehen lernen? Das ist das eigentliche Thema heute Morgen. Wie schaffe ich es, die Bibel besser zu verstehen? Zuerst ist mal wichtig zu sagen, was man wissen muss und was du wissen musst. Um die Bibel besser verstehen zu können, muss ich wissen, dass sie aus verschiedenen literarischen Gattungen besteht. Sie ist ein literarischer Mix. Es gibt unter anderem historische Texte, zum Beispiel 1. Samuel, oder Biografien, die Erzählungen über David wären da ein Beispiel. Gesetzestexte, 3. Mose, Kapitel 6. Poesie oder Weisheitsliteratur, zum Beispiel die Psalmen, prophetische Bücher, Daniel. Und wir haben auch Briefe in der Bibel, und da haben wir zum Beispiel den Kolosserbrief und die ganzen anderen Briefe, die ihr natürlich auch kennt. Und warum ist es wichtig zu wissen? Es ist einfach deshalb wichtig zu wissen, weil ein Gebet liest man ganz anders als einen historischen Bericht. Man liest einen Brief ganz anders und man interpretiert einen Brief auch ganz anders als ein Gleichnis. Das macht ihr in eurem Alltag genauso. Wenn ihr eine Werbung aus dem Briefkasten holt, lest ihr die Werbung anders, als wenn ihr einen Brief bekommt, wo ein Herzchen drauf ist und steht drauf, für Ingrid. Die Ingrid wird den Brief anders lesen als die Werbung von der Domäne, Poco-Domäne. Schleichwerbung.
Daniel sagt
auch. Ah, okay, dankeschön. Du bist ja auch Spezialist, Daniel. Je nach Buch liest und interpretiert man auch anders, was in der Bibel steht. Und das ist jetzt dieser große Abschnitt noch, was ich mit diesem Wissen anfangen kann und eigentlich auch sollte. Um mit diesem literarischen Mix besser umgehen zu können, gibt es verschiedene wichtige Auslegungsregeln. Und ich habe die bei euch hier auf dem Handout, die sind im Skript auch nochmal mit Beispiel erklärt. Ihr sollt nicht nur einfach informiert werden über diese Auslegungsregeln, sondern die Hoffnung, die wir haben, ist, dass ihr in eurem alltäglichen Bibellese-Timeframe diese Auslegungsregeln auch anwendet. Wir glauben, dass wenn ihr diese Auslegungsregeln versteht und anwendet, dass ihr die Bibel sehr viel besser verstehen werdet und auch sehr viel besser umsetzen werdet. Also umsetzen bzw. anwenden werdet. Erste Auslegungsregel, die Einheit der Bedeutung der Schrift, so heißt es. Das ist deshalb so formuliert, weil ich das nicht selbst formuliert habe, sondern übernommen habe. Das sind feststehende Begriffe. Die Einheit der Bedeutung der Schrift, die besagt, die Auslegung eines Bibeltextes ist nicht beliebig. So von wegen, also für mich bedeutet der Vers dies und jenes. Ach, für dich bedeutet der Vers das? Das ist aber interessant. Und ach ja, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Für mich bedeutet der Vers eher dies. So ist es nicht gemeint. Die Bibel ist nicht der Beliebigkeit preisgegeben, sondern wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir wissen, es gibt die Einheit der Bedeutung der Schrift. Mit Einheit ist nicht gemeint deutsche Einheit, zwei werden eins, ja? Sondern mit Einheit ist gemeint, dass ein Bibeltext nur eine Bedeutung hat. Ja? Nur eine Bedeutung hat und haben kann, nämlich die ursprüngliche Bedeutung. Sinken lassen. Es gibt in jedem Bibeltext nur eine Bedeutung. Genau, das ist ein guter Einwand. Wie sieht es aus mit prophetischen Worten, mit Bildern in der Offenbarung? Hier geht es nicht darum, dass wir sagen nicht, es gibt keine Typen in der Bibel, also typische Darstellungen. Ein Typus ist zum Beispiel die Stiftshütte, ist ein Bild, das in der Bibel auch im Neuen Testament als Typus für Gottes Heiligkeit, für das Heiligtum im Himmel und so weiter verstanden wird. Und auch die Wüstenwanderung, die 40 Jahre in der Wüste werden im Neuen Testament immer auch als ein Bild genommen. Das heißt, also diese Aussage, die Einheit der Bedeutung der Schrift heißt nicht, dass es nicht auch übertragene Bilder gibt oder Metaphern gibt. Es heißt einfach nur, dass ein Text, Gordon Fee sagt es so, ein Text kann nicht etwas bedeuten, was er für den Autor oder seine Leser nicht bedeutet haben kann. Ich werde gleich noch ein Beispiel geben, das es verdeutlicht. Also jeder weiß, also für die MP3-Zuhörer, ich halte hier gerade ein Bild hoch und das besteht aus drei schwarzen Kreisen. Und in der Mitte ist ein Kreis und links und rechts oben sind zwei kleinere Kreise. So, wer möchte auflösen, um was oder wen es hier geht? Mickey Mouse, genau, es geht um Mickey Mouse. Wenn ich diesen Zettel hochhalte, dann weiß jeder Bescheid, was gemeint ist. Ja? Dieser Zettel hat eine Bedeutung. Wenn dieser Zettel aus besonders robustem Papier ist und in 2000 Jahren ausgegraben wird von Archäologen und die gucken sich diesen Zettel an, dann werden die unter Umständen nicht mehr wissen, was dieser Zettel bedeuten soll. Die gucken sich das an und fragen sich, ist das ein dicker Bär ohne Kopf? Oder so? Also, dieser Zettel hier hat für euch alle eine Bedeutung, für die Menschen in 2000 Jahren unter Umständen nicht mehr. Dieser Zettel hat aber nur eine Bedeutung. Wichtig ist, diese Bedeutung rauszufinden für die Archäologen, die es in 2000 Jahren ausgraben. Also so wie das mit diesem Mickey-Maus-Zettel hier ist, ist es mit unserer und der biblischen Kultur, es gibt einen Abstand in Anführungsstrichen. Wir haben einen Abstand zwischen dem, was wir lesen und zwischen der Kultur, in der wir leben. Und die Frage, die Leitfrage ist, wie kann ich den Abstand zwischen der Bibel und mir überbrücken? Also wäre dieser Zettel ein Teil der Bibel und ein Prediger würde sagen, ich habe diesen Zettel in der Bibel gefunden. Und dieser Zettel bedeutet, Gott ist dreieinig. Wir haben drei Kreise. Und die schwarze Farbe bedeutet, Gott ist unergründlich. Dann wären es nette Gedanken, aber leider falsch. Weil dieser Zettel bedeutet Mickey Mouse. Okay? Und genauso ist es mit der Bibel. Ja? Wir dürfen nicht beliebig auslegen. Also für mich persönlich bedeutet dieses Bild die Dreieinigkeit Gottes, die schwarz ist. Nein, das geht nicht. Und es wäre irreführend und es würde uns in komische Gefilde der Lehre führen. Also, wie kann ich den Abstand zwischen der Bibel und mir überbrücken? Erster Schritt. Exegese. Exegese heißt, um einen Bibeltext richtig verstehen zu können, muss ich versuchen, das Wort so zu verstehen, also Gottes Wort so zu verstehen, wie es die ursprünglichen Empfänger, die ursprünglichen Hörer hören sollten. Die Leitfrage ist, was bedeutete denn eigentlich, was bedeutete der Text ursprünglich? Was haben die Leute eigentlich gehört, als sie diese Worte hörten? Das müssen sich die Archäologen fragen, wenn sie sich fragen, was haben die Leute gesehen vor 2000 Jahren, als sie diese schwarzen, ausgefüllten Kreise gesehen haben. Also das nennt man Exegese. Die Exegese ist die Suche nach dem Damals und Dort. Ja? Was war damals und dort verstanden worden, als dieser Text vorgelesen oder gelesen wurde? Und der zweite Schritt ist der hermeneutische Schritt, oder wir sagen einfach die Interpretation. Wenn ich rausgefunden habe, was die ursprüngliche Bedeutung des Textes ist, dann kann ich den Text auf meine Situation, meine Kultur interpretieren. Also die aktuelle Bedeutung herauszufinden und zu verstehen. Die Leitfrage ist, was bedeutet der Text heute? Die Interpretation holt den Text in das Hier und Heute. Also vom damals und dort holen wir den Bibeltext durch Exegese und dann durch Interpretation in das Hier und Heute. Und nur so können wir diesen Abstand überbrücken. Wenn wir den ersten Schritt auslassen, dann werden wir Gottes Wort falsch verstehen und werden falsche Schlüsse ziehen, wir werden falsche Dinge lehren und wir werden falsche Dinge tun. Also wenn du glaubst, ja gut, das macht halt der Prediger in der Predigtvorbereitung, der muss halt die ursprüngliche Bedeutung des Textes verstehen, um dann uns zu erklären, wie man das heute anwendet, dann ist es ein Irrtum. Wenn du die Bibel liest, dann hast du genau den gleichen Abstand wie der Prediger. Und wenn du die Bibel verstehen möchtest, dann musst du dich auch reinknien und sehen, okay, was hat es damals bedeutet? Sonst wirst du die Bibel nicht verstehen. Dazu musst du kein Theologiestudent sein, du musst keinen Doktortitel haben. Es reicht schon alleine, eine Bibelstelle, die man nicht verstanden hat, 3, 4, 5 Mal zu lesen. Dann reicht es auch schon, sich zu fragen, okay, was sind hier die Schlüsselbegriffe? Und es ist, wie Jesse vorhin schon erwähnt hat, unheimlich wichtig, auch verschiedene Bibelübersetzungen zu vergleichen. Also, wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Exeget. Dann bist du jemand, der diesen Abstand zwischen damals und dort und hier und heute überbrücken muss. Ansonsten wirst du das falsch verstehen. Zweite Regel. Gottes Absicht für unser Leben. Doppelpunkt. Lehrpassagen stehen über den restlichen Texten. Was heißt das jetzt? Diese Überschrift besagt, allgemeingültige Regeln können nur von den didaktischen, also von den lehrenden Texten, die uns informieren und anweisen, was getan werden soll, abgeleitet werden. Eine Regel, die allgemeingültig ist für alle Christen aller Zeiten, aller Kulturen, kann nur gezogen werden aus einem Text, der diese Regel überhaupt auch lehrt. Ich werde euch auch da ein Beispiel geben. Was heißt es? Beispielsweise kann ein historischer Bericht allein nicht dafür verwendet werden, um eine für hier und heute gültige Regel zu formulieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Zwei Beispiele. Erstes Beispiel. Apostelgeschichte 2, 44 folgende. Ihr wisst, was kommt. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. So, das ist ein historischer Text, der berichtet darüber, was getan wurde damals in Jerusalem. Und eine für alle Gläubigen verbindliche Regel, zum Beispiel jeder Christ muss nach seiner Bekehrung sein Hab und Gut verkaufen. Es gibt Leute, die ziehen es aus dieser Bibelstelle, kann aus dieser Stelle nicht abgeleitet werden. Warum nicht? Der Autor fordert nicht auf, so zu handeln. Er berichtet das Geschehene. Genauso, wenn wir ins Alte Testament gehen, da hören wir von Menschen, die mit ihrer Schwiegertochter schlafen, die sich vorher als Prostituierte verkleidet hat. Es ist ein Bericht. Wir ziehen daraus nicht die Lehre, alle Christen, Punkt, Punkt, Punkt.
Die Schwierigkeit zum Beispiel bei dieser Apostelgeschichte-Passage ist ja, später wird ja berichtet über die Christen, die sich in die Häuser trafen, das Brot brachen. Auch erstmal ja nur ein Bericht. Die Schwierigkeit, die ich manchmal finde, ist so zu unterscheiden, was ist jetzt ein Bericht und was wird aus einem, wann wird ein Bericht eine normative Aussage.
Da komme ich jetzt gleich dazu. Das ist ja auch eine sehr, sehr interessanter Vergleich, was auch uns als Gemeinde betrifft. Wir sagen ja auch, in der Apostelgeschichte sehen wir, wie Gemeinde gelebt wurde, deswegen tun wir es so. Der Unterschied ist, wir sagen nicht, Gott gebietet uns und jedem Christen, jeder Gemeinde so zu leben, wie wir es tun. Wir sagen, wir sehen ein Beispiel in der Bibel, es scheint uns sinnvoll zu sein und deswegen tun wir es so. Aber es ist nicht ein Gebot des Lukas, der hat es geschrieben, ne? Dass alle das so machen müssen. Der Unterschied oder die Frage, wie man entscheidet, ist relativ leicht zu klären. Das Problem, was du eben genannt hast, ist ein Problem, das auch sehr diskutiert ist. Und Gordon Fee, ein Neutestamentler, der da sehr führend ist in dem Bereich, der hat auch gesagt, das Problem vieler Christen in der heutigen Zeit ist, dass sie in ihrer Bibelauslegung sehr inkonsequent sind. Manche Stellen nehmen sie wörtlich, andere Stellen nicht. Ja? Zum Beispiel, dass die Frauen einen Rock tragen müssen, nehmen sie wörtlich, aber dass die Männer mit ihren heiligen Händen erhoben beten müssen, nehmen sie vielleicht nicht wörtlich. Vielleicht sogar sehen sie Hände heben als falsch oder schlecht. Wer entscheidet, wie die Bibel auszulegen ist und was für uns normativ ist und was nicht? Und diese Aussage hier, Lehrpassagen stehen über den restlichen Texten, kann man auch ganz gut an dieser Apostelgeschichte 2,44 folgende erklären. Wir können nicht rausziehen, dass Christen Hab und Gut verkaufen müssen. Aber warum ist denn in Vers 45b, und verteilten sie, also die Güter, an alle, je nachdem einer bedürftig war. Wir haben doch als Christen das Gebot, dass wir Bedürftigen helfen sollen. Ist doch ein Gebot. Warum nehmen wir jetzt 45a nicht als Gebot und 45b als Gebot? Ich sag's euch, weil 45b in einem Lehrtext gelehrt wird und wir werden aufgefordert. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5,14. Die Stelle habt ihr auch dann in eurem Skript. Das Gebot, den Bedürftigen zu helfen, ist nur deshalb ein Gebot, weil wir an einer anderen Stelle durch eine lehrende Textpassage dazu aufgefordert werden. Andere Stellen, die sehr heiß diskutiert sind, ist die Frage, wie muss Erfüllung mit dem Heiligen Geist aussehen? Wie muss Geistestaufe aussehen? Und warum diese Fragen so sehr divers diskutiert werden, ist, dass manche Menschen die Apostelgeschichte als normatives Gebot nehmen und andere Menschen sagen, okay, wir haben die Apostelgeschichte, so, wo finden wir Lehrpassagen in der Bibel, die über Erfüllung mit dem Heiligen Geist, über Geistestaufe und so weiter lehren? Und davon ziehen wir die Regeln. Wir haben Beispiele in der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte ist genauso inspiriert, aber sie ist alleinstehend nicht dazu geeignet, zeitüberdauernde, kulturüberdauernde Regeln für alle Christen aller Zeiten aufzustellen. Das ist die Aussage. Also wenn du einen Bibeltext liest, dann musst du dir klar machen, ist das hier ein lehrender Text? Ist es ein berichtender Text? Ist es Poesie? Ich kann aus einem Psalm keinen hier in diesem Raum eine Lehre aufdrücken. Ich kann nicht sagen, Anne, du wurdest in den Tiefen der Erde geformt von Gott. Das steht im Psalm. Du hast mich geformt in den Tiefen der Erde. Aber das ist keine Lehraussage, die wir ziehen können, wie funktioniert das Schwangerwerden. Hat das was mit Erde zu tun und geformt werden in der Erde? Okay, ich glaube, der Punkt ist verstanden. Beispiel 2, Kolosser 3, 13. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Diese Stelle kannst du jemandem vorlesen und kannst sagen, das ist, was Gott von dir fordert. Einander ertragen, zum Beispiel ich meinen heulenden Sohn, und einander vergeben, zum Beispiel Jesse mir, weil ich das gerade gesagt habe. Es handelt sich hier um einen Lehrtext. Er wurde von Paulus verfasst, um Christen anzuleiten, wie sie miteinander umgehen sollen. Deshalb können wir auch heute sagen, es ist Gottes Wille, dass wir einander ertragen und vergeben. Verstanden? Lehrtext steht über den anderen Texten. Wenn du das nächste Mal eine Diskussion hast über einen biblischen Inhalt mit einem anderen Christen, dann stell dir die Frage, was wir hier diskutieren. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass wir nicht beachtet haben, aus welchem Buch der Bibel wir hier Belegtexte zitieren? Okay? Also ich habe öfter mal so Diskussionen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Dritte Regel, der Kontext muss beachtet werden, der Zusammenhang muss beachtet werden. Um den Bibelvers verstehen zu können, muss ich den historischen und literarischen Kontext beachten. Auch das klingt so akademisch. Aber es ist einfach eine ganz grundlegende und einfache Sache eigentlich. Was ist mit dem historischen Kontext gemeint? Wenn ich versuche, den historischen Kontext zu verstehen, dann rekonstruiere ich die Situation, in der dieser zum Beispiel Brief geschrieben wurde. 1. Korinther, ganz gutes Beispiel. Da haben wir ganz viele Antworten von Paulus im ersten Teil. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist eigentlich die Frage? Wir haben ganz viele Ermahnungen, wir müssen uns die Frage stellen, was ist eigentlich das Problem? Manche Christen stellen sich diese Fragen nicht und sagen dann, hier im 1. Korinther steht, Sprachengebete schlecht. Nein, die Korinther hatten das Problem, dass sie sich total was eingebildet drauf hatten, dass sie super geistlich alle in Sprachen beten und haben das übertrieben, ja, und haben... Paulus hat gesagt sogar, ihr seid ja ungeistlich, ihr seid gar nicht geisterfüllt. Und die dachten, sie sind besonders geisterfüllt, weil sie so viel in Sprachen beten, aber haben vergessen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wenn wir dieses Problem nicht verstehen, bekommen wir den Eindruck, dass Paulus ein Problem mit Sprachengebet hat. Und das wäre falsch. Also die Leitfrage, um den historischen Kontext zu entschlüsseln, ist, wer ist der Autor? Wer sind die Adressaten? Zu welchem Zweck wurde das Buch oder der Abschnitt geschrieben? Und in welcher Kultur bewegen sich Autor und Adressat? Beispiel, Zusammenhang zwischen Paulus' Aussagen über Frauen in der Gemeinde in Ephesus und den heidnischen Praktiken des dort dominant auftretenden Artemiskults. Wenn ich 1. Timotheus 2 lese und nicht den historischen Kontext verstehe, was eigentlich das Problem in Ephesus generell war, dann werde ich relativ schnell zum Schluss kommen, A, Paulus war ein Chauvinist, B, Paulus hat Frauen nicht leiden können, ich glaube, das ist genau das gleiche wie A, und C, Paulus verbietet Frauen, den Mund aufzumachen in der Gemeinde generell. Wenn wir den historischen Kontext nicht sehen, werden wir zu Fehlinterpretationen kommen. Der literarische Kontext bedeutet, die entsprechenden Verse im größeren Zusammenhang zu betrachten. Leitfragen wären, worum geht es hier überhaupt? Wie passt dieser Textabschnitt in das Big Picture? Warum schreibt der Autor diesen Gedanken gerade an dieser Stelle im Text auf? Beispiel, wir gehen wieder zurück zu 1. Timotheus und den Frauen, die schweigen sollen. Paulus' Aussagen, dass eine Frau, ich zitiere, sich in der Stille halte, kann erst richtig verstanden werden, wenn man sich bewusst macht, dass es im entsprechenden Abschnitt um ein konkretes Problem der Ortsgemeinde in Ephesus geht. Paulus spricht ein ganz konkretes Problem der Gemeinde dort an, nicht ein Problem der weltweiten Gemeinde. Das Problem war folgendes, die Verbreitung einer Irrlehre durch einige Frauen in der Gemeinde. Das lesen wir in 1. Timotheus 3, 13. Da spricht er davon, dass die jungen Witwen von Haus zu Haus gehen und eine Irrlehre verbreiten. Wir haben auch noch andere Stellen in dem Timotheusbrief, wo Paulus ganz klar und deutlich sagt, Timotheus, ich habe dich in Ephesus abgestellt, dass du dich gegen die Irrlehren wehrst und dass du die Irrlehren aus der Gemeinde rauskehrst. Das heißt, der Anlass des Briefes ist nicht die Frage, was ist die Rolle der Frau in der Gemeinde generell, sondern es hat einen ganz besonderen Anlass, nämlich Irrlehre in Ephesus. Mit dem Hintergrund des Artemis-Tempels, wo Frauen die Priesterinnen waren und wo Frauen auch Dinge getan haben als Priesterinnen, die man heute auch nicht mehr als so astrein christlich identifizieren würde. Also, wir brauchen einen Blick für den historischen Kontext, für die Kultur und wir brauchen einen Blick darauf, okay, wenn ich diesen Vers lese, um was geht es denn eigentlich in den Versen außenrum und was ist der Anlass? Nächster Punkt, die Klarheit der Schrift. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Sache, die in der Reformation aufgekommen ist. Vor der Reformation war es ja so in Europa, dass die katholische Kirche das Lehrmonopol hatte und dass die katholische Kirche den Standpunkt vertreten hat, nur wir können die Bibel richtig verstehen als Institution. Wir sind erleuchtet als Institution und nur wir dürfen Bibel und Schrift auslegen. Das haben die dann auch dadurch natürlich gesichert, dass die Bibel gar nicht erhältlich war in der deutschen Sprache. Und Luther hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Er hat gesagt, jeder ist prinzipiell in der Lage, die Bibel zu verstehen. Was heißt, jeder ist prinzipiell in der Lage? Luther sprach von der äußeren Klarheit der Schrift und von der inneren Klarheit der Schrift. Die äußere Klarheit, was heißt es? Luther hat gesagt, dass ein Mensch Gottes Wort verstehen kann, Zitat, wenn er sich an die Gesetze der Sprache hält. Er hat es grammatikalische oder grammatische Klarheit genannt. Ein Mensch kann Gottes Wort verstehen, wenn er sich an die Gesetze der Sprache hält. Wenn ich Grammatik komplett außer Acht lasse, dann werde ich einen Satz nicht verstehen. Oder ich werde zumindest die Gefahr laufen, den Satz falsch zu verstehen. Das heißt, eine Voraussetzung ist, man muss lesen können und man muss in der Lage sein, einen Text verstehen zu können. Das ist die äußere Klarheit. Er sagt, jeder kann das, der die Gesetze der Sprache kennt. Und der wahrscheinlich sehr viel wichtigere Teil ist die innere Klarheit, die Luther so erklärt. Da die Bibel das inspirierte Wort des Heiligen Geistes ist, kann der Gläubige sie auch durch das Wirken des Heiligen Geistes verstehen. Er nennt es Erleuchtung oder Illumination. Der Heilige Geist hat es geschrieben. Der Heilige Geist lebt in jedem Christen, der Heilige Geist kann es uns offenbaren. In Kombination mit der äußeren Klarheit. Wir sehen oder wir lesen viele Beispiele von Menschen, die sehr, sehr lange studiert haben, sehr viel Theologie und Philosophie intus haben, aber sie haben den Heiligen Geist nicht in sich und sie scheinen blind zu sein vor der Wahrheit der Bibel, weil die innere Klarheit nicht gegeben ist. Also lass diesen Punkt bitte für dich eine Ermutigung sein. Du hast beide Voraussetzungen. Du bist aufgrund einer E-Mail, die du gelesen hast, hierher gekommen und du hast den Heiligen Geist. Du kannst Gottes Wort verstehen. Um den literarischen Kontext, um den historischen Kontext herauszufinden, um Exegese zu betreiben, musst du nicht einen Doktortitel in Exegese haben, musst du kein Theologieprofessor sein. Du hast die Chance und du hast alles, was du brauchst. Du kannst lesen, du hast seit heute Disziplin und du hast den Heiligen Geist. Das ist es. Sekundärliteratur ist wichtig und gut, aber ist nicht ausschlaggebend. Okay? Du kannst auf einen Kommentar verzichten, liest die Bibelstelle einfach 20 Mal. Wer sich den Stress geben möchte, ist ein guter Stress. Es geht aber nicht, dass ich einfach drüber lese, ganz locker drüber wische und dann hab ich's. Ja? Also, die Schrift ist klar für jeden Gläubigen. Wir brauchen kein Hilfsmittel und vor allem, wir brauchen keine Institution, die es uns auslegt. Die Offenbarung ist angepasst. Das darf man nicht falsch verstehen, auch die liberale Theologie sagt, die Offenbarung ist angepasst oder die Schrift ist angepasst, was so viel heißt wie, wir brauchen nicht ernst nehmen, was da steht, weil die Leute damals vor 2000 Jahren, die waren halt Bauern und dumm und deswegen müssen wir das heute nicht mehr ernst nehmen. Das ist damit nicht gemeint. Was ist damit gemeint, wenn ich sage, die Offenbarung ist angepasst? Der Begriff Offenbarung bezieht sich jetzt zuerst mal, um das auch klar zu machen, nicht um das letzte Buch in der Bibel. Hier steht nicht, das Buch der Offenbarung ist angepasst, sondern hier ist gemeint, die Offenbarung Gottes in der Bibel. Ja? Also wie Gott Wahrheiten offenbart. Diese Offenbarungen sind angepasst. Gottes Wahrheit wurde dem menschlichen Verstand so angepasst, dass er die Wahrheit verstehen kann. Das ist der Punkt. Ja? Gott hat nicht Klartext gesprochen und unseren Verstand überfordert und wir hätten überhaupt nicht mit der Bibel anfangen können, sondern er hat sich angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt zum Silas sage, Silas, verschwind, dann wird es ihm nichts bringen. Ich muss zum Silas sagen, hey Silas, hallo, na, gehst du mal zur Mama? Nee. Und er hat verstanden. Ihr habt gesehen, das Erste hat er gar nicht wahrgenommen. Ich habe meine Sprache und mein Vokabular ihm nicht angepasst. Und dann bin ich runter auf die gleiche, auf Augenhöhe gegangen. Was für ein schönes Bild für Jesus Christus, der auf die Welt kommt. Gott hat es schon vorher gemacht, als er das Alte Testament offenbart hat. Ich bin auf Augenhöhe mit Silas gegangen, habe gesagt, habe meine Tonlage verändert, habe meinen Wortschatz reduziert aufs Nötigste und er hat verstanden, was gemeint ist. Und das ist die Aussage. Offenbarung ist angepasst. Gott benutzt Worte, Bilder, Beispiele und so weiter, um Wahrheiten zu beschreiben, die wir nicht voll erfassen können. Das heißt, die Texte wurden in bestimmten Sprachen und in Kulturen verfasst, was die Jesse vorhin schon erwähnt hat. Ihre Analogien sind der menschlichen und sozialen Umgebung entliehen, wäre das richtige Wort. Beispiel, Jesus lebt in einer sehr landwirtschaftlich geprägten Umgebung. Deshalb erklärte er viele Sachverhalte anhand landwirtschaftlicher Beispiele, zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann, ja, oder die verlorenen Schafe, oder das verlorene Schaf und die 99, die zurückbleiben. Das sind Bilder, die der damaligen Kultur entnommen wurden, die wir heute, die wir keine Schafhirten sind, die wir keine Bauern sind, erstmal wieder verstehen müssen, was er damit eigentlich sagen wollte. Wir müssen den Abstand überbrücken. Gott steht zu uns wie ein Astrophysiker zu einem Ureinwohner im Dschungel, dem er eine Supernova erklären muss. Ja? Gottes Wahrheit ist für uns nicht erfassbar. Lest die Offenbarung und ihr seht, Worte, die wir kennen, reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie Gott ist. Das heißt, wenn ein Astrophysiker einem Ureinwohner in Amazonas die Supernova erklären soll oder eine Supernova, dann darf er nicht seine Fachbegriffe verwenden und darf nicht einfach seinen letzten Essay vorlesen, sondern er muss seine Message an die Denkstrukturen, an die Sprache, an die Kultur des Amazonas-Urwald-Ureinwohners anpassen. Und wir alle hier sind Eingeborene. Ja? Also wir schaffen es nicht, Gott wirklich zu verstehen. Und das ist diese Aussage. Hoppala. Alles okay? Super. Gottes Offenbarung ist fortschreitend. Was heißt das nun wieder? Sie ist angepasst und sie ist auch fortschreitend. Die Sicht wird vom AT zum NT klarer. Das ist die Aussage. Das heißt, wir müssen die AT-Stellen auch im Licht des Neuen Testaments verstehen lernen. Ja? Beispiel, Jesus hat gesagt, Mose hat euch gesagt, Punkt, 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 ich aber sage euch, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Mose hatte Offenbarung, ich aber zeige euch noch mehr, hat Jesus gesagt. Ein anderes Beispiel, Matthäus 5, 17, da sagt Jesus Folgendes, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten, also das Alte Testament, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. AT ist nicht Abfall, weil wir haben jetzt einen neuen Bund. AT ist Offenbarung, NT ist klarere Offenbarung. Wir betrachten das AT, aber durch die Lupe und die Linse des Neuen Testaments. Sie bauen aufeinander auf. Nächster Punkt. Das ist, glaube ich, auch sehr praktisch für viele von euch, wenn ihr das versteht. Schrift legt Schrift aus. Was heißt es auf HDH-Sprech? Unklare Stellen werden im Licht klarer Stellen betrachtet. Wenn du eine unklare Stelle in der Bibel findest, zum Beispiel, lassen sich nicht alle für, oder wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, warum lassen sich dann noch Menschen für die Toten taufen? Sollen wir uns jetzt für Tote taufen lassen? Unklare Stelle, verwirrende Stelle, muss im Licht klarer und nicht verwirrender und deutlicher Stellen betrachtet werden. Die ganze Bibel bildet also den Kontext für das Verständnis einzelner Bibelstellen. Wenn eine Stelle ein Fragezeichen aufwirft, dann müssen wir die ganze Bibel und die Lehre der Bibel auch als Messschnur für diese eine Stelle verwenden. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr die Bibel kennt und dass ihr sie wirklich mehrfach in eurem Leben durchlest. Wenn hier heute einer im Raum ist und die Bibel noch nicht komplett durchgelesen hat, heute ist der Tag, mit Gott ein Commitment zu machen und zu sagen, okay, ich werde die Bibel Wort für Wort kennenlernen. Schnappt euch in der Alpha-Buchhandlung die Lutherbibel als Hörbibel. Wenn euch das Alte Testament schwerfällt, hört sie euch an, die Bibel. Aber es geht nicht an, dass wir als Christen Gottes Wort nicht kennen. Ja, ich habe mein Schwert dabei, aber ich habe bloß einen Teil davon gelesen. Nee, das geht nicht. Wir können einzelne Stellen nur verstehen, wenn wir uns in dem ganzen Ding auskennen. Deshalb gibt es so viele Irrtümer und so viele falschen Lehren, weil die Leute Gottes Wort nicht kennen. Das heißt, ich gründe meine Meinung auf die Abschnitte, die klar und deutlich sind und nicht auf jene, die unverständlich oder vage sind. Das beschreibe ich. Das heißt, Gordon Fee nennt das Prinzip odd text out. Schräger Text zur Seite. Wir haben zu einem Thema, zum Beispiel zum Thema Erlösung, 5 Texte. Einer ist total schräg. Und ich verstehe diesen Text nicht, dann gehen wir zu den anderen 4 und gucken, wie wir diesen einen schrägen Text verstehen können. Schräg in Anführungsstrichen. Ja. Schräg heißt, wir verstehen nicht, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, ich finde das ein gutes Beispiel, 1. Johannes 3, 9. Da haben wir auch mal in der Hausgruppe drüber gesprochen. Da steht Folgendes. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Und die Frage war, wie jetzt? Wenn ich Christ bin, kann ich nicht mehr sündigen? Ist das die Aussage? Und wir haben hier übrigens einen Lehrtext. Ja? Also es ist nicht mal so, dass wir sagen können, ach komm, das ist halt historischer Bericht, nehmen wir einfach nicht ernst. Sondern hier lehrt Johannes, wenn du Gottes Kind bist, kannst du nicht sündigen. Er hat einen leicht russischen Akzent. Und der Umkehrschluss, der doch bei jedem aufblinkt, ist, Mist, ich sündige, ich bin kein richtiger Christ. Oder? Hand aufs Herz. Schrift legt Schrift aus. Wenn du diese Bibelstelle liest, dann solltest du nicht einfach nur diese Bibelstelle verdrängen und hoffen, wenn du die Augen ganz fest zumachst, dass diese Bibelstelle verschwindet. Es wird nicht passieren. wir müssen uns fragen, was sagt die Bibel an anderen Stellen zum Thema Sünde, zum Thema Christsein? Und die Lehre des Neuen Testaments macht klar, wir werden bis zu unserem Tod mit der Sünde kämpfen und regelmäßig Buße tun müssen. Wir sind jeden Tag angewiesen auf die Gnade Gottes und auf das Werk Jesu, das uns von Sünden reingewaschen hat. Vergleich mal folgenden Satz, übrigens auch im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 1,8. Ich lese die mal nacheinander, erst den oberen, dann den unteren. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können mit nichts sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Und jetzt 1. Johannes 1,8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Verwirrung. Also wir haben sogar zwei anscheinend konträre Lehren innerhalb eines und desselben Briefes. Ja? Und es gibt ganz viele andere Bibelstellen im Neuen Testament, die klar machen, wir haben ein Problem mit Sünde. Paulus sagt, die Sünde umstrickt uns leicht. Und die Bibel ist klar darüber, wir sind täglich in Versuchung. Also, was machen wir mit dieser 1. Johannes 3,9 Stelle? Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Wenn man die gesamte biblische Lehre betrachtet, über das Thema Sünde, über das Thema Vergebung, über das Thema Christsein und Erlösung, legt der Gesamtzusammenhang eher nahe, dass mit Können nicht sündigen ein Lebensstil des bewussten Ungehorsams gegen Gott gemeint ist. Und auf einmal passt es zusammen. Auf einmal widerspricht sich Johannes nicht selbst in dem gleichen Brief. Und ich glaube, er hat sich den Brief nochmal durchgelesen, bevor er ihn abgeschickt hat. Und ich glaube, er war nicht total verwirrt, als er ihn geschrieben hat. Das heißt, er sagt, wer behauptet, er hat keine Sünde, der lügt. Ja? Er sagt aber auch, wenn du Christ bist, dann kannst du nicht mehr sündigen, in Klammer, dann kannst du nicht bewusst dich gegen Gottes Gebote stellen und dein Lebensstil der Sünde führen. Und das ist absolut wahr. Und das finden wir überall in der Bibel. Als Christ kannst du keinen Lebensstil der Sünde führen. So. Schritt legt Schrift aus. Das reicht nicht, wenn ihr eine Bibelstelle anscheinend verstanden habt. Analogie des Glaubens. Schon wieder so ein toller Begriff. Die Analogie des Glaubens. Das ist eine Grundannahme, und ich glaube, sie ist richtig, und die besagt, dass es ein System der Wahrheit in der Bibel gibt. Alle Lehren hängen miteinander zusammen und bilden eine Gesamtlehre. Die liberale Theologie sagt, es gibt ganz viele verschiedene Theologie-Schulen in der Bibel. Es gibt Paulus und Petrus, die widersprechen sich. Dann gibt es Lukas und Paulus, die widersprechen sich auch. Und dann gibt es das ganze Alte Testament, das widerspricht der komplette Neuen Testament. Wenn du auf der MP3 zuhörst, ich erinnere dich, das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung der liberalen Theologie. Wir als evangelikale Christen glauben, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. Und Hartwig Henkel hat es mal ganz passend gesagt, ich glaube, dass Gott nicht verwirrt ist. Wenn er an einer Stelle diese Meinung zu einer Sache hat, dann hat er an der anderen Stelle nicht eine andere Meinung. Dann liegt es nicht an Gottes Verwirrtsein, sondern eher daran, dass wir es nicht verstehen, was die Situation, die Anlässe und die Aussagen eigentlich besagen. Also, sprich, wenn du Bibel liest, dürfen einzelne Abschnitte nicht so ausgelegt werden, dass sie der Gesamtlehre der Bibel widersprechen. Zum Beispiel, wenn ich Christ bin, kann ich nicht mehr sündigen. Du hast gesündigt. Du bist kein Christ. Bekehre dich. Heute, morgen, übermorgen, in 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen, 200 Tagen, in 200 Jahren. Man darf einen Abschnitt nicht auslegen entgegen der Gesamtlehre der Bibel, weil die Bibel eine gesamte Lehre hat und alle Lehren hängen miteinander zusammen. Das ist, was wir glauben. Beispiel, Kolosser 1,19. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, in Jesus, wohnen. So, haltet euch fest. Um durch ihn alles zu versöhnen, alles im Himmel und auf Erden, wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Und es gibt Menschen, es gibt Christen, die sagen, hey, hier, das ist ja total super. Hier steht es klipp und klar. Um durch Jesus in ihm alles zu versöhnen, alles im Himmel und auf Erden. Und der Schluss ist dann, weil Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, ist jeder Mensch, wenn er stirbt, im Himmel. Man nennt das Universalismus. Und es ist eine Lehre, die im Christentum immer wieder aufkommt. Und auch aktuell gerade wieder sehr, sehr heiß diskutiert wird. Ist es denn so, dass wenn Jesus für alle Sünden gestorben ist, dann hat er es ja schon getan. Dann ist jeder errettet. Weil alle durch das Werk Jesu versöhnt wurden am Kreuz. Das ist diese falsche Schlussfolgerung. Das Problem ist einfach nur, diese Auffassung widerspricht extrem der restlichen Lehre der Bibel. Das heißt, wenn ich jetzt die Bibel allgemein ansehe und die verschiedenen Stellen, die über Erlösung sprechen, dann kommen wir immer wieder zum selben Schluss, dass man nur errettet ist, wenn man an Jesus Christus als Gottes Sohn und persönlichen Erlöser glaubt. Das heißt, diese Stelle hier oben besagt nicht, dass jeder automatisch errettet ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Diese Stelle hier oben besagt vielmehr, dass das Werk Jesu am Kreuz für alle und für jeden ausreichend ist. Es ist nichts weiter notwendig als das Werk Jesu am Kreuz. Wenn ich Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser und als Sohn Gottes annehme und an ihn glaube, dann ist es vollbracht. Für jeden und für alles. Also, Analogie des Glaubens. Wir glauben, dass es eine Einheit der Lehre gibt in der Bibel. Und der letzte Punkt, und das ist wahrscheinlich wie jeder einzelne Punkt hier vorne der wichtigste, aber er kommt zumindest mal zum Ende, und das ist, was ich euch mitgeben möchte in die Wochen, die auf euch zukommen mit euren Hausgruppen, ob ihr jetzt Leiter seid oder keine Leiter, ist egal. Das Grundprinzip der Interpretation und Anwendung. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort, das kannte ich vorher nicht, aber es existiert wohl, und das lautet so: Auslegung gibt es nur eine, Anwendungen viele. Das heißt, es gibt nur eine Bedeutung des Textes. Es gibt nur einen richtigen literarischen, nur einen richtigen historischen Kontext. Es gibt nur eine Auslegung, die richtig ist. Aber es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Das Prinzip der Interpretation und Anwendung besagt einfach, wenn ich Bibel lese, dann lese ich nicht einfach bloß, um meinen Kopf aufzublasen und dem anderen zu beweisen, dass ich Psalm 23 schneller aufsagen kann als er, ohne ins Buch zu gucken. Sondern es geht darum, dass wir Veränderungen wollen. Das ist, was wir relativ am Anfang gesagt haben. Bibel lesen bedeutet, durch ein Fenster gucken, Gott erkennen wollen. Aber das Prinzip von Interpretation und Anwendung kann man auch anders verstehen. Das Ziel jeder Bibellese ist die persönliche Anwendung. Ja? Es geht auch nicht darum, dass ich die Bibel so lese und dann anwenden kann für den Crispy, ja, weil ich sehe dies und jenes Problem in seinem Leben und er muss es mal dringend in den Griff kriegen. Also durchforsche ich mal die Bibel für den Crispy, sondern es geht um meine persönliche Anwendung, es geht um meine persönliche Transformation, das ist das Wort, was wir am Anfang verwendet haben. Wenn wir den letzten Punkt nicht verstehen, dann sind alle anderen Punkte oben drüber nur Gehirnjogging. Dann übe ich Exegese, dann übe ich das Durchforsten der Bibel. Ja? Aber wenn wir den letzten Punkt nicht haben, Interpretation und Anwendung, dann ist es schön für dich, dann lebst du ein religiöses Leben, darfst dir einen Orden anstecken, aber es hat nichts damit zu tun, was Jesus sich vorstellt und der Heilige Geist sich vorstellt und Gott der Vater sich vorstellt, wenn er sagt, dass du in seinem Wort suchen sollst. Ich möchte schließen mit zwei Bibelstellen, die ihr dann bitte mitnehmt. Einmal, was schon zitiert wurde, nämlich 2. Timotheus 3,16. Diese Praxisrelevanz der Bibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist, warum du Bibel liest. Um dich weiterzuentwickeln und mehr dich in das Bild des Sohnes Gottes zu verwandeln, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das Ziel. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und in Johannes 17,17, diese Bibelstelle haben wir in letzter Zeit auch schon oft gehört, betet Jesus für seine Jünger: Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wenn du glaubst, dass seit deiner Bekehrung der Heilige Geist dich dazu zieht, Heiligung zu erfahren in deinem Leben, das heißt mehr und mehr zu werden wie Jesus Christus, dann kommst du nicht dran vorbei, Gottes Wort zu studieren. Das heißt, zu lesen und zu verstehen und anzuwenden. Das ist, was dein größtes Hobby sein muss. Schön, wir machen hier Schluss. Ich gebe euch noch ein paar Infos zu Ende. Ihr bekommt gleich, wenn wir hier fertig sind, ein Skript. Ja, bitte.
Darf ich nochmal streben?
Streb mal.
Du hattest ja bei Klarheit der Schrift genannt, dass halt jedem Einzelnen gegeben ist, von Gottes Willen zu verstehen. Und das ist ja der katholischen Kirche, das gesehen hat, dass es wie jedem gegeben ist. Ich würde schon auch so ein bisschen so einen Mittelweg vorschlagen. Also wenn ich was lese und verstehe, dass das trotzdem auch im Rahmen der christlichen Lehre, also das, was wenn ich mich mit dir zum Beispiel zoffe über einen Bibeltext und wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir dann am Wort Gottes arbeiten.
Genau.
Und so eine Analogie des Glaubens oder schriftlich auch vielleicht die Demut des Glaubens, dass man sagt, hey, es kann sein, dass ich bei einer Passage, dass ich durch unterschiedliche Methodik bei unterschiedlichen Ergebnissen lande und beides komplett christlich.
Richtig.
Also wenn ich meine amerikanische Tradition und die johannäische Tradition und dann verschiedene Bedeutungen setze, muss ich nicht unbedingt harmonisieren.
Da stimme ich dir voll zu. Es gibt zum Beispiel den John Wesley, super historische Gestalt des christlichen Glaubens, und es gibt einen Charles Spurgeon, auch eine große Person des christlichen Glaubens. Die sind deckungsgleich in fast allem, aber die unterscheiden sich auch in einigen Lehrmeinungen. Das ist einfach eine Spannung, in der wir leben müssen als Christen, dass die Bibel, auch wenn wir das alles hier, diese Punkte anwenden, immer noch Offenheit lässt für verschiedene Auslegungen zu verschiedenen Lehrfragen. Das stimmt, genau. Also es gibt sicherlich Raum für Meinungsfreiheit, sagen wir es mal so. Wenn wir das hier machen und wenn wir jetzt die nächsten 20 Jahre so die Bibel lesen, was ich hoffe, dass wir es tun, kann es sein, dass wir trotzdem in manchen Punkten noch nicht die gleiche Meinung haben. Aber der Punkt ist, und das da glaube ich sehr stark dran, wenn wir das hier anwenden, dann werden wir in den wichtigen und in den großen Themen und in den entscheidenden Themen alle die gleiche Meinung haben. Wir werden nur Unterschiede haben in den Themen, die eher am Rande stehen. Das ist das Gleiche wie das, was die Jesse erklärt hat mit der Inspiration der Schrift. Dass auch unsere Übersetzung, die wir hier haben, ist inspiriertes Wort Gottes. Aber es gibt in Randbereichen in verschiedenen Übersetzungen verschiedene Inhaltsaussagen. Aber das ist ja das Coole, es sind nicht die entscheidenden Inhaltsaussagen, das wäre Jesu für uns oder wie ist Gott, sondern da ist ein Wortlaut anders. Oder da ist einfach eine Kleinigkeit anders dargestellt. Ich nenne einfach mal zwei Worte und da könnt ihr einfach mal googeln, vielleicht kommt ihr ja auf was. Junia und Junias. Ja? Lasst uns gemeinsam einfach das versuchen so umzusetzen und dann durch das Erkennen und durch das Umsetzen des Wortes Gottes so wachsen und so gesegnet sein, dass die restlichen 100 Leute, die heute nicht aufgetaucht sind, so begeistert sind von eurem Lebenswandel, dass sie irgendwann fragen, wieso geht's dir so gut und mir so schlecht, wieso kommst du so weit und ich nicht? Und dann sagst du, hey, ich habe was entdeckt in meinem Bücherregal, es nennt sich die Bibel. Und dann könnt ihr nicht nur von dem Seminar ausgehend die einzelnen Punkte aufzählen, sondern ihr könnt sagen, und seitdem ich das gemacht habe, habe ich diese Bibelstelle viel besser verstanden. Und seitdem ich dies und jenes umgesetzt habe in meinem Bibellesen, macht es Sinn und es geht mir gut in diesem einen Lebensbereich, in dem mir es vorher schlecht ging. Yvonne.
Darf ich auch noch was fragen?
Ja.
Es gibt ja die Prinzip und die Bedeutung einfach, nicht ja immer die gleiche und die Anwendung ist ja immer unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorgeschichte habe, ich bin Alkoholiker gewesen, dann würde ich dir nicht empfehlen, wie bei Timotheus steht, irgendwie einen Schluck Wein zu trinken, damit der Magen besser wird. Aber auf der anderen, also es gibt halt diese persönliche Anwendung, die dann ganz speziell auf meine Vergangenheit auch interpretiert wird und für mich halt, wie Gott zu mir spricht. Aber auf der anderen Seite gibt es halt so Sachen wie das Thema Sex vor der Ehe, das ja anscheinend alle gleich sind, wo sieht man da die Grenze?
Also ich meine, bei diesem Beispiel, ich sage es gerade nochmal kurz für die MP3, bei diesem Beispiel, wie kann ich unterscheiden zwischen persönlicher Anweisung von Paulus an Timotheus und Anweisungen des Paulus für alle Zeiten, für alle Christen? Wir haben das Beispiel jetzt gehört, du hast Magenprobleme, trink ein Schlückchen Wein zum Wasser. Ist das jetzt ein Gebot für alle Christen? Und was ist, wenn ich mal Alkoholiker war? Soll ich jetzt der Bibel gehorchen und Wein trinken? Und jetzt im Gegensatz dazu, die ganzen Bibelstellen, die von sexueller Moral sprechen, von Sex vor der Ehe und so weiter, warum ist das nicht auch einfach eine persönliche Sache? Das war eigentlich die Frage. Ne? Historischer Kontext, literarischer Kontext. Diese Stelle an Timotheus ist ein eindeutig persönlicher Ratschlag von Paulus an Timotheus. Ey, Wein ist gut für den Magen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber er war davon überzeugt. Also trink doch ein bisschen Wein. Der Kontext erklärt uns, dass es hier eine persönliche Anrede ist. Die Bibelstellen, die wir zum Beispiel in den Kingdom Mails betrachtet haben zum Thema sexuelle Moral und so weiter, das waren keine Aussagen von wegen, ach und übrigens, also parodistisch jetzt betrachtet, Paulus sagt zu Timotheus, ach und du weißt, Sex vor der Ehe tut dir nicht so gut, weil du hast einen schwachen Magen. Also hab doch einfach ein bisschen weniger Sex mit deinen Gemeindemitgliedern. Sowas finden wir nicht. Wir finden, wenn es um sexuelle Moral geht, finden wir nur Bibelstellen, die allgemein im Zusammenhang der Lehre für Christen generell auftritt. Ja? Also das sind jetzt auch Fragen, die zeigen, okay, wir müssen Schritt für Schritt lernen, was bedeutet es und wie kann ich das richtig verstehen. Ich empfehle euch, die Skripte mitzunehmen, das auch nochmal durchzugehen. Vielleicht auch mit Leuten in eurer Hausgruppe, wo ihr findet, okay, die Person braucht das unbedingt. Sagt doch, ey, ich war auf diesem Seminar, es gibt eine MP3 auf der Homepage, höchstwahrscheinlich. Und wir haben das Skript, lasst es uns gemeinsam durchhören. Und dann wirst du zum Multiplikator. Jetzt noch ein kurzes Wort zu dem Skript. Ich habe noch ein paar Anhänge dran. Einmal Literatur und Hilfsmittel. Wenn ich wirklich forschen soll, wie kann ich das tun? Was gibt es für Hilfsmittel? Und ich habe hier euch hinten drauf ein paar Bücher aufgeschrieben. Die müsst ihr nicht alle vorher durchlesen, bis ihr richtig Bibel versteht. Ja? Das sind einfach Hilfsmittel. Und es gibt coole Softwares. Ja? Es gibt einfach coole, was haben wir noch? Internetseiten, wo man einfach Hilfe bekommt für das bessere Verstehen der Bibel. Das ist ein Anhang, der eigentlich beim Predigerseminar mit hinten dran ist. Das heißt, wenn euch das teilweise zu abgefahren ist, kein Problem. Aber das sind wirklich Tipps drauf für alle, auch Menschen, die nicht im Predigteam sind. Zweiter Anhang ist eine Checkliste zur Exegese, in Klammer damals und dort. Und da sind 7 Fragen oder Tipps aufgeschrieben und die sind hilfreich für jeden Einzelnen. Man kann die richtig abhaken, wenn man möchte. Das sind zum Beispiel so Punkte drauf wie Bibeltext mehrfach lesen. Wenn ich einen Bibeltext verstehen will, muss ich ihn mehrfach lesen. Bibelübersetzungen vergleichen, historischen Kontext betrachten, literarischen Kontext betrachten, literarische Gattung berücksichtigen, Wortbedeutung überprüfen. Da gibt es auch eine super Software übrigens. Und 7. ganz wichtig, klauen. Klauen bei Leuten, die schlauer sind als du, Bibelkommentar, Predigten lesen oder hören. Dazu habe ich noch ein Zitat. Sir Isaac Newton hat Folgendes gesagt: Wenn ich etwas weiter sah als andere, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. So ein cooles Zitat, was uns ermutigt: Hey, lies doch einen Kommentar zu der Bibel. Es gibt ganz viele Menschen in verschiedenen Zeiten der Geschichte, die sich ganz tolle Gedanken gemacht haben zu einem Bibeltext. Warum sollten wir nicht mal reinhören, was die sich da gedacht haben? Stell dich auf die Schultern von Riesen. Und der letzte Anhang, den gibt es nochmal als Extrazettel, ein Überblick, ein recht überblicklicher Überblick, über die verschiedenen literarischen Gattungen des Alten Testaments, des Neuen Testaments, mit Leitfragen zum besseren Verständnis. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich lese gerade einen Text, dann gucke ich mir das Bild an und dann steht da als erstes die Frage, um welchen Teil der Bibel handelt es sich? Altes Testament nach oben. So, es geht um einen Gesetzestext. Handelt es sich um allzeit gültiges moralisches Gesetz? Um Sozialgesetze oder Zeremonialvorschriften? Also ihr seht, da kann man schon auch die Fragen verwenden, um selbst die richtigen Antworten zu finden. Es geht immer darum, die richtigen Fragen zu stellen. So, das war's. Jesse, habe ich was vergessen? Ich habe jetzt keine Hausaufgabe vorbereitet. Mist, aber ihr bekommt noch eine. Also, ihr, die ihr jetzt da seid, schön, dass ihr da wart. Jesse winkt noch. Wie ist es denn mit der Hausaufgabe?
Ich sage euch, wie die Hausaufgabe aussieht. Die Hausaufgabe wird euch Termin erreichen. Und zwar, ihr kriegt von uns einen kleinen Text, den könnt ihr einfach mal so durchscannen, exegetisch damals. Und was für Schlüsse ihr daraus zieht, muss nicht schön geschrieben sein. Dürfen einfach Schriftpunkt, also ja, es geht um diesen Style. Und es geht sehr darum, sich einfach mal reinzufragen und mal das alles, was wir heute gehört haben, anzuwenden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns dieses Ding einfach an newsathouse.fr mailen. Und wir würden euch einfach ein kleines Feedback geben. Ihr habt die Gelegenheit, da wirklich einmal wenigstens auch praktiziert zu haben.
Dankeschön, Jesse. Ruthie?
Nur kurz was zu dieser, muss nicht auf der MP3 sein, aber nur diese Idee, dass es verschiedene Aspekten oder Verständnis von verschiedenen Punkten gibt. Ich glaube, dass, also wir sind halt sehr westlich geprägt und unser Denken ist, okay, es gibt eine richtige Antwort, so muss ich das verstehen. Die Hebräer zum Beispiel sind viel besser in zwei wahre Sachen gleichzeitig zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von unserer Schwierigkeit manchmal, wenn wir Sachen lesen, ja, aber da, und das, ja, also es sind eigentlich oft Sachen, die beidfahrt sind und beide durch in der Bibel sind und wir müssen auch lernen, so unsere Gedanken ein bisschen zu stretchen und zu sagen, okay, das ist wahr, sowohl auch das, und wir müssen verstehen, wie das zusammenpasst.
Genau, Gott erwählt und trotzdem fordert er uns auf, ihn anzunehmen. Das sind so zwei Fragestellungen, die immer wieder zu kollidieren scheinen. Richtig. Wunderbar. Gut. Wenn du jetzt gerade die MP3 hörst, du hast den Luxus, du kannst einfach auf Replay drücken und die nächsten zwei Stunden nochmal das Gleiche anhören. Ansonsten, euch, die ihr hier seid, wünsche ich einen schönen Samstag. Schön, dass ihr da wart. In zwei Monaten gibt es das nächste Coffee and Teach und ihr seid herzlich eingeladen, da wieder mit dabei sein. Wenn du Hausgruppenleiter bist, bist du eh da. Bis dann. Tschüss.